Schön, dann machen wir weiter. Was erfreut einen schenkenden Vater? Wenn seine Kinder seine Geschenke auspacken und damit spielen. Ich glaube, ich erschrecke keinen von euch, wenn ich sage, dass Bibelleser wissen aufgrund der Bibel, dass die Welt um uns herum eine gefallene Welt ist. Gefallen heißt sündhaft, verdorben, schlecht. Auch wenn wir die eine oder andere schöne Sache um uns herum entdecken, die Menschen sind in ihren Zielen und Wertvorstellungen bis in ihre Natur hinein verdorben. Und aus dieser Welt heraus rettet Gott Menschen. Soweit, denke ich, bekannt. Ich unterstelle, dass ihr alle durch Jesus Christus gerettet wurdet, dass ihr alle Christen seid, dass eure Schuld bezahlt. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Das freut mich. Schön. Damit wurde das juristische Problem gelöst. Aber bitte geh nicht davon aus, dass dadurch dein Denken und Empfinden über Sexualität neu justiert wurde. Du hast ein ewiges Leben bekommen, aber deine Empfindungen, dein Denken sind immer noch das Alte. Und da bringst du einen Rucksack mit aus deinem Leben. Der Mensch hat innere Stimmen. Und manchmal reden wir vielleicht auch vom Gewissen, das wir haben. Also mit meinem Gewissen kann ich das nicht in Vereinbarung bringen. Aber wenn ihr euch Zeit nehmt und in der Bibel nachlest, dann werdet ihr merken, dieses Gewissen, was wir haben, diese inneren Stimmen, sie sind nicht genormt, sie sind nicht geeicht. Es kann durchaus sein, dass unser Gewissen keinen Alarm schlägt, obwohl Gott schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Also euer inneres Empfinden ist nicht von Gott geeicht, genormt, auf einen bestimmten Standard festgesetzt. Menschen können Sachen tun und haben kein schlechtes Gewissen. Bis dann das Wort Gottes hinzukommt und der Mensch erschrickt und der Übertretung überführt wird. Und ich weiß, dass es jetzt ein bisschen kompliziert wird und dass es vielleicht auch dem einen oder anderen zu theoretisch ist, aber ich bin immer noch überzeugt, dass es richtig ist. Ich habe länger mit mir darüber diskutiert. Ich möchte euch eine Folie aus einem ganz anderen Unterricht von mir zeigen. Diese. Wo ich versuche, in dem Fall meiner Gemeinde zu erklären, was ist eigentlich Sünde? Denn den Begriff kennen wir alle und wir meinen alle zu wissen, was es meint. Sünde ist, ich tue etwas, was Gott verboten hat. Ich glaube, damit kannst du jedes Kinderstundenkind oder jeden Kindergottesdienstbesucher abholen, was ist Sünde? Na, wenn ich das mache, was Gott verboten hat. Dann kommen ein paar Schlaue, die sagen, ja, aber wenn man sich so ein paar Zitate in der Bibel anguckt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Das heißt, ich brauche noch nicht mal die Tat, es reicht schon der Gedanke. Also ist Sünde auch, wir denken, was Gott verboten hat. Und die ganz Klugen unter euch, die kennen auch die letzte Zeile, dass Sünde die Natur, oder unsere Natur, seit unserer Empfängnis ist. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Bei den meisten Christen endet hier das Denken über Sünde. Es geht aber weiter. Es gibt nämlich auch Unterlassungssünden. Es ist auch eine Sünde, das nicht zu tun, was Gott geboten hat. Gott sagt, übe Barmherzigkeit. Und wenn du nicht barmherzig bist, obwohl du die Gelegenheit hättest, dann ist es Sünde. Und es ist auch eine Sünde, wenn du nicht nach dem trachtest, was Gott geboten hat. Also, worauf ich hinaus will, es gibt positive Sünden, bitte in Anführungsstrichen lesen. Ich tue etwas, was Gott verboten hat, ich denke etwas, was Gott verboten hat. Und es gibt negative Sünden, das sind die Unterlassungssünden. Ich tue nicht und denke nicht, was Gott geboten hat. Und von daher kann es durchaus sein, dass ihr keine Pornos guckt, dass ihr nicht in irgendwelche Bars mit oben ohne Frauen rumlauft, dass ihr irgendwelche Rosamunde Pilcher-Romane nicht lest und. Ich könnte jetzt ganz, ganz viele klassische Sünden aufzählen. Die wären aber alle hier. Unsere sexuellen Sünden könnten aber auch hier drüben stehen, dass das, was Gott von uns erwartet, in Tun und Denken, dass wir das nicht tun. Das ist unangenehm. Und da wollte ich euch darauf hinweisen. Wir sind in unserem Denken nicht geeicht. Das, was wir innerlich empfinden, sagen wir vielleicht unserem Partner, du Schatz, da kann ich nicht mitgehen. Und das ist dein Gefühl und das ist auch völlig berechtigt, dass du dieses Gefühl hast. Ich will nicht das Gefühl als solches verbieten. Ich will nur darauf hinweisen, dass bloß weil du etwas fühlst, es nicht heißt, dass es richtig ist oder falsch ist. Und das lässt uns hoffentlich unsicher werden. Mehr wollte ich jetzt nicht erzeugen. Ihr dürft weiter eurem Ehepartner sagen, was euch nicht gefällt. Ja, darum ging es mir nicht. Es ging nur darum, festzuhalten, bloß weil ich etwas fühle, ist es nicht mehr als ein Gefühl. Es sagt noch nichts über richtig oder falsch aus. Ich habe enorm viele Lebenssituationen, wo ich Lust hätte, mal jemand eins reinzuwürgen. Ist dieses Gefühl richtig? Nein. Aber ich habe doch dieses Gefühl. Ja, das ist dein Gefühl. Aber es ist sündhaft. Aber was der gemacht hat, jetzt fängst du auch noch das an, das Schlechte zu rechtfertigen. Und da will ich hin, dass wir einfach mal unser Sexualdenken auf den Prüfstand stellen. Woher weiß ich eigentlich, ob das richtig ist oder falsch? Ich habe ein bestimmtes Gefühl. Ich habe eine bestimmte Neigung oder Abneigung. Aber es könnte sein, dass Gott von mir, dass Gott etwas geboten hat, wo mein Gefühl noch nicht richtig geeicht ist. Wo ich dann hinterhergehen muss und mich nicht einfach nur zurücklehnen kann und sagen kann, ja, also ich hatte darauf keine Lust. Jetzt zu der Folie, die ich schon eingeblendet hatte. Wer prägt denn oder wer beeinflusst das Denken und Empfinden über Sexualität? Ich denke, dass die meisten aus ihrer Familie, also aus der eigenen Erziehungszeit, ein Denken über Sexualität mitbekommen haben. Darüber werden wir im dritten Block Kommunikation noch etwas intensiver reden. Ein Denken über Sexualität in der Familie kann auch heißen, meine Eltern haben nichts gesagt. Dann ist das auch eine Form von Information. Ich erinnere mich an einen Mann, ich saß mit ein paar Leuten zusammen nach dem Motto, was haben denn eure Eltern euch so an sexueller Aufklärung mitgegeben? Was wisst ihr denn so über das Intimleben eurer Eltern? Und dann meinte der Mann, und er sprach anscheinend im Namen aller Anwesenden, also wir wissen nur aufgrund einer einzigen Information, dass unsere Eltern sexuell verkehrten. Und das ist unsere Existenz. Auch das ist eine Information, es ist eine Nullinformation, aber das ist schon interessant. Was hast du von deinem Elternhaus und auch von deinen Geschwistern, gerade den größeren Geschwistern, mitgenommen? Freunde. Teenage-Freunde, Adoleszenz-Freunde, also so die 18, 19, 20 rum, diese Freunde, die prägen unser Denken. Kirche und Gemeinde prägt unser Denken. Durch eine Nullinformation vielleicht auch wieder, das Thema wird nie angerührt. Ja, also man könnte daraus dann schlussfolgern, das ist auch nicht okay, sowas zu haben, solche Gefühle zu haben, man fühlt sich dann vielleicht auch alleingelassen. Es könnte auch sein, dass in der Gemeinde eine aktive Jugendarbeit stattfindet, wo solche Themen angegangen werden. Medien, moderne Medien, alte Medien, völlig egal. Auch das hat dich geprägt. Du hast irgendwas gesehen, damit meine ich jetzt nicht gleich die Pornografie, sondern hast irgendwas in normalen Filmen gesehen, was dein Denken über Sexualität prägt. Und der Rest ist die große Gesellschaft. Ich möchte euch einladen, vielleicht heute Abend sogar schon mit eurem Ehepartner einfach mal drüber zu sprechen. Wo kommt eigentlich euer Denken über Sexualität her? Also ich nehme an, dass jeder so ein Denken hat. Wo kommt es her? Könnt ihr es vielleicht auf irgendeinen dieser Gruppen zurückführen? Und dass ihr auch vielleicht überlegt, was denke ich eigentlich jetzt darüber? Über das, was man mir vermittelt hat. Dass ihr da euch gegenseitig austauscht und dass ihr Einblick gebt, warum ihr so tickt, wie ihr tickt. Ich bringe ein Beispiel, werde ich morgen vielleicht nochmal wiederholen, weil ich es eigentlich dort vorgesehen habe, aber ich möchte es jetzt gerne erwähnen. Ich hatte an der Bibelschule eine Schwester, die im Begriff stand zu heiraten, russlanddeutscher Hintergrund. Und sie war irgendwann bei uns zu Hause. Und wir unterhielten uns über die anstehende Hochzeit. Wir kannten auch den Bräutigam, netter junger Mann, total knuffiger Typ und absolut sympathisch. Und ja, die heiraten, Wahnsinnsfreude bei uns. Und dann unterhielten wir uns so und an einer Stelle wurde ihr Gesicht ziemlich blass. So keine Freude mehr. Ich weiß nicht mehr genau, das ist jetzt 8, 9 Jahre her. Aber wir hatten das Thema Sexualität angesprochen. Und meine Frau und ich vermerkten, ups, das spritzige, ich heirate bald, reduzierte sich auf ein okay, was ist denn da los? Und dann war der Vorteil, dass meine Frau mal da war. Das ist ja selten der Fall, dass wir gleichzeitig die Gespräche führen. Und dann meinte ich, Lissy, und ich habe mich dann verdünnisiert, mal so getan, als ob ich einen Geschirrspüler ausräume. Und dann hat meine Frau das Gespräch gesucht und am Ende, das durfte ich dann auch erfahren, stellte sich raus, naja, die Frau liebte ihren Mann wirklich, also ihren angehenden Ehemann total und freute sich auf die Ehe, aber ihre Mutter hatte sie auf die Ehe vorbereitet. Kind, Beine breit, Augen zu, da musst du durch. Ich war so stinkend sauer auf diese Frau. Mit so einem billigen Satz so viel kaputt gemacht, so viel Vorfreude. Ja. Meine Frau hat das versucht gerade zu biegen und das auch in bestimmte Kontexte zu bringen. Aber worauf ich hinaus will, ist, auch diese Mutter wurde ja durch irgendwas geprägt. Die hat sich diesen Satz ja nicht ausgedacht, sondern sie hat vermutlich richtig schlechte Erfahrungen gehabt. Und das ist das, wo ich hin möchte. Wir werden geprägt durch Dinge, die wir erfahren haben, die man uns sagt, die wir gesehen haben. Nicht immer reflektieren wir das. Oh, das war jetzt eine Sachinformation zum Thema Sexualität. Das packe ich in Aktenordner 5, Flasche 4. Aber wir werden geprägt dadurch. Und plötzlich kommen wir in die Ehe und wir bringen unsere ganzen Vorstellungen mit und unser Ehepartner kennt diese nicht. Und deswegen die Idee, tauscht euch doch mal bitte darüber aus. Wo kommt was her? Was haben mir meine Eltern erzählt? Was hat mir die Kirche erzählt, die Gemeinde, in der ich bin und, und. Was macht denn dann ein glückliches Intimleben aus? Auch das ist eine innere Vorstellung, die ich habe. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich die Frage stelle, wer von euch hätte gern ein erfülltes Intimleben, dass dann alle die Hand heben? Bis auf die, die nicht gekommen sind, weil sie es schon haben. So. Wenn ich sage, wenn jeder von euch ein erfülltes Intimleben haben möchte, dann hat er doch irgendwie auch eine Vorstellung, was ein erfülltes Intimleben ist, oder? Und das wäre auch mal spannend, darüber zu reden. Was macht ein erfülltes Intimleben aus? Und das Bild da vorne, das ist ein Titelbild von einem, ich glaube Spiegel war das, Spiegel oder Stern, also eine dieser Massenzeitschriften. Könnte es sein, dass ein erfülltes Intimleben, gerade bei Leuten, die schon ein paar Jahre miteinander verkehren, darin besteht, höher, schneller, weiter? Das ist ja das olympische Motto. Ja, höher springen, schneller rennen, weiter hopsen. Mehr Orgasmen, längere Zeit beim Sex, häufiger, was auch immer. Das könnte so ein olympisches Motto auch in deinem Kopf sein. Ja, also ein erfülltes Intimleben wäre schon, wenn wir doppelt so häufig wie jetzt und etwas länger oder. Ich möchte davor warnen, das ist nicht ein erfülltes Intimleben. Du kannst auch ein erfülltes Intimleben haben mit weniger Sex. Ich gebe jetzt garantiert keine Zahlen vor. Könnt mir gerne eine SMS schicken, ihr kriegt keine Antwort darauf. Dieses was erfüllter Sex ist, prägt, wird oft geprägt durch das, was wir vielleicht gesehen haben. Ich denke, ich unterstelle es jetzt allen und ihr dürft alle pikiert gucken, weil ihr natürlich nicht gemeint seid. Ich glaube, dass die meisten von uns auch Pornos schon gesehen haben oder zumindest pornografische Bilder wahrgenommen haben oder irgendwas in dieser Art. Ob sie nur ins Internet gehen oder einfach um 3 Uhr nachts irgendwelche Fernsehkanäle einschalten oder. Und auch das könnte unsere Vorstellung von einem erfüllten Intimleben prägen. Aber wir sind nicht bei Olympia. Das olympische Motto höher, schneller, weiter ist unmenschlich. Es ist unmenschlich. Und nur mit Doping und anderen betrügerischen Methoden erreichbar. So wie beim Sport die Leute Doping brauchen. Du kannst Kamasutra nicht machen, ohne vorher 5 Monate lang irgendwelche Fitnessübungen gemacht zu haben, weil du dir diese Bewegung einfach nicht hinkriegst mit deiner normalen Muskulatur als Mutti, die schon 3 Kinder entbunden hat. Und wir mit unseren Schwabbelbäuchen, ja? Das geht einfach nicht. Auch wenn Quantität und Intensität des geschlechtlichen Zusammenseins interessant sind, wichtig sind, ich will das nicht leugnen, ich sage jetzt nicht, einmal im Jahr muss reichen. Überhaupt nicht. Aber die Forderung darf nicht in so einer Art sexuellen Kapitalismus ausufern. Ich habe früher bei einer Großbank gearbeitet. Deutsche Bank AG, schrecklicher Laden mittlerweile geworden. Und in diesem Haus hieß es, wir wollen in diesem Jahr 20% mehr Gewinn machen als im letzten Jahr. Und ein Jahr später hieß es, wir wollen 20% mehr machen als in dem Jahr davor. Das ist das, was ich Kapitalismus nenne. Mehr, 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 höher, schneller, weiter. Das ist diese falsche Ausrichtung. Das schafft ihr nicht. Damit überforderst du mindestens deinen Ehepartner, wenn du zugibst, dich selbst auch. Was macht ein erfülltes Intimleben aus? Da könnte dann jemand sagen, okay, höher, schneller, weiter. Das war jetzt nett, dass du das gesagt hast, Ansgar, aber das war nicht mein Denken. Ich denke, dass es bei dem einen oder anderen vielleicht schon so ist. Aber eine andere Idee wäre zu antworten, also für mich ist ein erfülltes Intimleben, wenn wir eine biblische Ehe führen. Wir wollen das so machen wie in der Bibel. Nicht wie im Kapitalismus, sondern in der Bibel. Meine Frage an euch, wer von euch möchte denn gerne eine biblische Ehe führen? Hand hoch. Bisschen zögerlich. Zumindest zeitweise waren ungefähr 50% der Hände oben. Einige merkten, dass die anderen 50% sich nicht melden. Schwupp, war die Hand wieder unten. Als Christen wollen wir biblisch leben. Umgangssprachlich ist die Formulierung korrekt. Ich will bloß in diesem Thema sagen, es bringt uns überhaupt nicht weiter, zu sagen, wir möchten eine biblische Ehe führen. Denn die Ehen, die wir in der Bibel finden, wollt ihr nicht leben. Die Ehefrau redet ihren Gatten mit Herr an. Ja, ich weiß, man kann die Anrede Herr auch vergeistlichen und dann haut das vielleicht wieder hin. Biblische Ehen sind meistens polygame Beziehungen. Also der Mann hat mehr als eine Frau. Wenn er durchs AT durchgeht, polygam ist der Standard. Das ist nicht das, was ihr als ein Ideal seht. Es ist aber eine biblische Ehe. Glaubensvorbild Abraham schläft mit der Magd seiner Ehefrau. 1. Mose 16. Nicht etwa, weil die Ägypterin Hagar so betörend schön war. Oder weil er Lust auf einen Seitensprung hatte. Nein, seine Ehefrau hat gesagt, geh zu ihr ein. Sie hat die Magd zu Abraham gebracht und gesagt, schlafe mit ihr. Das ist eine biblische Ehe. Ein Ideal für euch? Ich habe leider keine Haushaltshilfe. Biblische Ehe heißt, die Bibel berichtet davon. Und die Bibel lügt nicht, die Bibel erzählt Wahrheit. Aber nicht alles, was dann in der Bibel steht, ist deswegen auch sofort nachahmenswert. Andere Beispiele. Ein anderer Patriarch, der Isaak, schläft das erste Mal mit seiner Frau. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht erkennt der Mann, mit wem er geschlafen hat. Es war nicht die Frau, die er eigentlich erhofft hatte. Es ist eine biblische Ehe. Weil die Bibel davon ehrlich berichtet. Und ich weiß, dass dieser Mann von seinem Schwiegervater hintergangen wurde. Aber wenn wir biblische Ehen führen wollen, was ist das Vorbild, das wir aus dieser Ehe ableiten wollen? Wir können es nicht. Wenn ihr aber sagt, nein, ich will immer eine biblische Ehe führen, dann heißt das ab sofort, Sex nur in absoluter Dunkelheit, die Frau voll verkleidet oder wenigstens das Gesicht bedeckt, denn er hat nicht erkannt, mit wem er geschlafen hat. Erst am nächsten Tag. Manche Ehe der Bibel war aufgrund des mosaischen Gesetzes eine Schwagerehe. Man musste also die kinderlose Frau des Bruders heiraten. Wollen wir wirklich solche biblischen Ehen als Vorbild übernehmen? Ich weiß, dass man mich jetzt irre falsch verstehen kann. Mir geht es nur darum, dieses oberheilige, ich will eine biblische Ehe führen, ein bisschen mal auf den Boden der Tatsachen runterzubrechen. Ehen in der Bibel sind ganz, ganz schwer. Und es sind erstmal nur Geschichtsberichte, dass diese Ehen so waren. Und die Bibel sagt die Wahrheit. Aber das heißt nicht, dass alles, was in der Bibel berichtet ist, auch gleich ein Vorbild ist. Hat die Schlange Eva betrogen? Ja. Ist das, was die Schlange gemacht hat, gut, nachahmenswert und wiederholenswert? Nein. Habt ihr diesen Unterschied gegriffen? Und deswegen reicht es nicht einfach zu sagen, ja, da in der Bibel gibt es eine Geschichte. Der so und so hat das so und so gemacht. Ja, da kommt ein Patriarch in die Stadt und das Erste, was ihm einfällt, ich hätte mal Lust auf eine Prostituierte. Und am nächsten Tag stellt er fest, Mist, das war meine Schwiegertochter. Ich hoffe, ihr kennt auch so ein bisschen Altes Testament. Ja? Der kommt einfach in die Stadt und hat Lust auf eine Prostituierte. Was ist das für ein Zustand? Und dann schläft er mit seiner Schwiegertochter, die sich verkleidet hat. Und am Ende sagt er nicht, was habe ich denn da angestellt, sondern ich habe meine Schwiegertochter nicht richtig behandelt. Ich hätte ihr damals schon helfen müssen. Die Ehen in der Bibel sind sehr kompliziert. Und wir können, ich würde jetzt sagen von allen, aber ich drücke mal vorsichtig aus, von den meisten Ehen können wir überhaupt nichts übernehmen. Wir müssen also von den Geschichtsberichten über die Ehen uns entfernen und sagen, gibt es etwas anderes in der Schrift, aufgrund derer, aufgrund dessen wir irgendwie entscheiden können, wie wir unsere Ehe führen oder wie wir unser Intimleben gestalten. Die geschichtlichen Einblicke in die Ehen sind nicht verbindlich. Bloß weil die Bibel von etwas berichtet, ist das nicht ein Gebot. Okay? Bloß weil Paulus von A nach B gegangen ist, heißt das nicht, dass jeder von A nach B gehen muss. Bloß weil Abraham so seine Ehe führt, heißt das nicht, dass so ihr eure Ehe führen müsst. Und das ist in christlichen Kreisen ganz häufig der Fall, dass man sagt, aber das steht doch in der Bibel. Ja, in der Bibel steht ganz viel Sünde und nichts davon ist nachahmenswert. Wir müssen also nach klaren Geboten suchen oder nach Grundsätzen, aufgrund derer wir unsere Ehen gestalten können und auch unser Sexualleben gestalten können. Und deswegen bin ich Gott dankbar, dass wir halt nicht nur die Geschichtsbücher haben, sondern auch die Weisheitsliteratur. Jasch hat vorhin aus einem Buch der biblischen Weisheitsliteratur zitiert. Und wir werden uns spätestens morgen, aber auch jetzt gleich, mit einigen Texten aus der Weisheitsliteratur beschäftigen. Und das Problem ist nur, die Texte sind Jahrtausende alt. Und sie sind geschrieben in einer Sprache, die wir normalerweise nicht sprechen. Und sie sind poetisch geschrieben, womit die meisten, gerade die männlichen Teilnehmer heute, so ein gewisses Problem haben. Wir lesen also manchmal einen Bibelvers und sagen, oh, deine Augen sind wie die Gazellen. Ich mag keine Gazellen. Ja, ich möchte nach dir greifen wie nach Rispen. Wörterbuch auf, was ist eine Rispe? Aber es ist vielleicht gut, solche Texte tatsächlich intensiver mal zu lesen und dann zu sagen, ah ja, jetzt könnte ich mir was darunter vorstellen. Plädoyer. Gott will Intimität in der Ehe. Zum Beispiel haben wir so einen Text in Sprüche 5, Verse 15 bis 20. Trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Es geht definitiv nicht um Apollinaris hier, Leute. Es ist eine sehr bildreiche Sprache. Trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Wasser, das aus deinem Brunnen quillt. Sollen deine Quellen auf die Straße fließen? Deine Becher auf die Plätze der Stadt? Es geht nicht um Wasserversorgung. Die Wasserwerke sind hier nicht Verfasser. Es geht um etwas anderes, was der Poet versucht zum Ausdruck zu bringen. Im Kontext kann man manchmal erkennen, worum es geht. Dir allein soll sie gehören, keinem Fremden neben dir. Wer ist denn sie plötzlich? Eben war doch noch die Wasserfrage gestellt worden. Deine Quelle sei gesegnet, freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh. Männer, schreibt das ab, eure Frauen stehen da drauf. Die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh, ihre Brüste sollen dich immer berauschen. Nicht ihre Ohrläppchen, nicht ihre Fingerkuppen, ihre Brüste. Ihre Liebe bezaubere dich immer wieder und wieder. Warum willst du dich mit einer Fremden vergnügen? Warum die Brüste einer Unbekannten umschlingen? Das steht in der Bibel, vom Heiligen Geist, Gott, geschrieben. Erfreue dich an den Brüsten deiner Frau. Jetzt wisst ihr, wofür die da sind. Hohelied, Verse 13 und 14 aus dem ersten Kapitel. Ein Myrrhebeutelchen ist mein Geliebter. Ihr könnt nachgucken, was ein Myrrhebeutel ist. Ist eigentlich völlig unwichtig, weil die Aussage kommt eigentlich, das zwischen meinen Brüsten ruht. Die Bibel freut sich im Buch Hohelied auch darüber zu sagen, dass der Mann einfach seinen Kopf zwischen die Brüste seiner Frau legt und dort kuschelt. Auf irgendeinem, ja, ich glaube auf dem Foto da hinten, an der, ich glaube das ist es, ich kann es sehen, da kuscheln die, das ist bloß andersrum, sie kuschelt bei ihm, ist auch erlaubt. Ja? Die Bibel hat einen ganz klaren Blick drauf, das ist okay, wenn du dich dahin kuschelst. Was ich das Schöne finde, ist, dass die biblischen Texte von Berauschen sprechen, von sich selbst zu vergessen. Das klingt nicht nach Langeweile, wie man manchmal von der Kirche den Eindruck hat. Gott legt uns nahe, uns am Körper unseres Partners zu erfreuen, uns ganz hinzugeben, ohne Vorbehalte und ohne Rückversicherung. Gott bejaht Lust in der Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr es hinten noch lesen könnt. Ich lese es aber vor. Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Edelgeborene. Nein, das ist nicht von der Firma Deichmann. Das Rund deiner Hüften, oh, jetzt wird es konkreter, ist das Werk eines Künstlers. Dein Schoß ist eine runde Schale. An Mischwein soll es nicht fehlen. Dein Leib ist wie ein Weizenhügel, von Lilienblumen umrankt. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, die Zwillinge einer Gazelle. Dein Hals ist wie der Elfenbeinturm, deine Augen wie die Teiche bei Heschbon, am Tor von Bad Rabbim. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus schaut. Andere Breitengrade, andere Kultur, aber am Ende diese Wertschätzung des Körpers der Frau, der da zum Ausdruck gebracht wird. Dein Kopf ist wie der Karmelberg, dein Haar darauf wie Purpur, in deinen Locken liegt ein König gefangen. Wie schön du bist, wie angenehm, o liebevoller Wunde. Dein Wuchs gleicht einer Palme, deine Brüste den Trauben. Ich dachte, die Palme will ich besteigen, will greifen nach ihren Rispen. Deine Brüste sollen für mich sein wie die Trauben vom Wein. Berauschend, oder? Was machen denn Trauben vom Wein? Ja? Also muss ich natürlich ein bisschen gären lassen. So, dein Atemgeruch wie Apfelduft und dein Gaumen wie der köstlichste Wein. Sanft rinnt er bei meinen Liebkosungen, der die Lippen der Schlummernden benetzt. Und sie antwortet, ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen gilt mir. Also die ersten Verse waren von ihm gesprochen und ich denke, dass 11 eindeutig ist. Da antwortet sie. Nachdem er sie so schön beschrieben hat, sagt sie, ich gehöre dir und du gehörst mir. Eheliche Intimität hat eine hohe Priorität. Die Stelle ist mir wichtig geworden und vielleicht ist es kann ich ein bisschen rüberbringen, worum es mir geht. Es steht in 1. Korinther 7 eine Stelle, die ihr sicherlich schon mal gelesen habt. Da heißt es in Vers 5, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen. Das ist nicht das, worum es mir jetzt gerade geht. Es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, geschlechtlich zusammenkommen ist gemeint, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Ich glaube, das ist eine neue Genfer Übersetzung, ich bin nicht ganz sicher. Wenn ihr es in eurer Bibel lest, ist das teilweise nicht ganz so klar zu lesen. Dieser Vers könnte als Druckmittel verwendet werden, du musst aber mit mir schlafen. Das ist überhaupt nicht meine Aussage von heute Abend. Mir geht es darum, ich glaube, dass Gott absolut pro Sexualität ist. Und dass es auch in diesem Vers drin steht. Ich behaupte, dass Gott Sex wichtiger ist als Gebet. Und ich behaupte, dass das dort an der Wand steht. Wenn ihr noch wach seid, werdet ihr sagen, nee, Ansgar, da steht doch gerade, dass man eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr verzichten kann, um sich dem Gebet zu widmen. Also ist Gebet wichtiger als Sex. Ja, aber der Text geht weiter. Da steht nämlich drin, dass es nur eine Zeit lang sein soll. Und nur nach Übereinkunft. Gott möchte, dass wir sexuellen Kontakt oder Verkehr miteinander haben als Eheleute. Und er sagt, ja, manchmal gibt es Lebenssituationen, da muss man sich aufs Gebet konzentrieren. Und wenn ihr als Ehepartner sagt, wir wollen jetzt mal eine gewisse Zeit, eine Woche, einen Monat, wie auch immer, uns ganz intensiv dem Gebet widmen, fast schon im Sinne eines Fastens, dass wir auf sexuelle Kontakte verzichten, um maximal die Zeit rauszuholen, um uns auch maximal auf das Thema, wofür wir beten wollen, zu fokussieren, dann ist das okay. Aber die Bibel sagt, Leute, das darf nicht unendlich gehen und das darf auch nicht einseitig geschehen, sondern eine Zeit lang und nur nach Übereinkunft. Denn Sex ist in diesem Sinne wichtiger als das Gebet. Nicht, dass man nicht mehr betet. Ja, aber Gott sagt nicht an der Stelle, das ist toll, dass ihr euch dem Sex enthaltet, weil ihr beten wollt. Das könnte in der Bibel stehen und wir würden alle nicken. Er sagt hier, macht das nur beschränkt und nur nach Übereinkunft. Und deswegen glaube ich, dass eheliche Intimität eine hohe Priorität hat. Joshua Harris, vielleicht bekannt, gerade die Leute, die in der Jugendarbeit tätig sind, kennen sein Buch Froschtrift Prinzessin, gibt auch so ein paar Nachbrenner noch. Und er schreibt in seinem Buch, Gott feiert reinen Sex in der Ehe und lädt uns ein, das auch zu tun. Er zitiert dann jemanden, welche heiligere Form des Feierns haben wir schon als die körperliche Liebe, fragt ein Douglas Jonas. Er schreibt, dass das Ehebett nicht nur ein Ort der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse sein sollte, sondern auch ein Ort, wo man sich an der geheimnisvollen Schönheit dieser Bedürfnisse erfreut. Warum hat es Gott wohl gefallen, uns mit weicher Haut, runden Brüsten, festen Muskeln, zum Ineinanderschlingen geeigneten Beinen und küssbaren Mündern zu erschaffen? Der arme Übersetzer, der das aus dem Englischen übersetzen musste. Ja, warum? Die Antwort ist, uns zur Freude und ihm zur Ehre. Denn er ist sehr, sehr gut. Er hätte den Fortpflanzungsakt so kurz und langweilig wie ein Niesen machen können. Stattdessen hat er ihn zum größten Thrill aller Zeiten erkoren. Und wenn ein Mann und eine Frau sich an diesem Geschenk erfreuen und Gott dafür danken, dann geben sie ihm die Ehre. Sex wird zu einem wunderschönen Zwei-Personen-Lobpreis-Gottesdienst. Ich fand das mal interessant. Am Anfang fand ich das ein bisschen anstößig. Aber ich dachte mir, da ist schon was dran. Um ein tolles Sexleben zu haben, müssen wir begreifen, dass die Bibel Sex in keiner Weise als abstoßend, sündig oder heikel ansieht, sondern dass wir Gottes ursprüngliche Idee von erfüllter Sexualität so sehr lieben müssen, dass wir den Umgang unserer Welt damit als Perversion erkennen. Soweit Sex innerhalb der Ehe und zum Wohlergehen des Ehepartners geschieht, ist es völlig in Ordnung. Um es nochmal ausdrücklich zu formulieren, Gott wendet sich nicht angewidert von euch ab, wenn ihr miteinander verkehrt. Sondern er freut sich, wie ein Vater, der für sein Kind ein wunderbares Geschenk geschaffen hat oder gekauft hat, hat es eingepackt, stellt es dem Kind hin und wartet darauf, dass das Kind dieses Geschenk auspackt. Alle ihr, die ihr schon geschenkempfangende Kinder habt, also nicht nur ein halb Jahre altes Baby, sondern so 4, 5 Jahre alte Kinder, ihr guckt doch zu, wie die auspacken. Und was wollen sie? Ja, danke, Papa, fürs Geschenk. Nee, aufreißen. Papa, baust es mit mir auf. Mama, guck mal, was ich bekommen habe, die Puppe und so weiter. Dann muss gespielt und gemacht und getan werden. Und so guckt Gott in euer, Schlafgemach. Wenn du, Mann, deine Frau auspackst und vice versa, dann freut sich Gott darüber, weil er es genau dafür gemacht hat. Und wenn du solche großen Augen kriegst, dann sagt er, ja, deswegen habe ich dir die Gabe gegeben, große Augen zu bekommen. Wie so eine Eule. Glup. Ja? Das ist, Gott hat es gemacht und ihm gehört einfach die, ich gönne ihm die Freude daran, wenn ihr diese Freude erlebt einander. Dass er sagt, yes, die machen es in der Ehe, dafür habe ich es geschaffen, so ist richtig. Ich habe ein Zeitproblem. Abriss einer biblischen Theologie. Also, es ist eine völlig hochgestochene Überschrift. Ihr kriegt jetzt keine fette Theologie von mir geboten. Aber ich habe einen Text gefunden. Ich lese den mal vor. Wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Wo habe ich diesen Text her? Klicken Sie A für Chicago Erklärung zur biblischen Irrtumslosigkeit, klicken Sie B für Einleitung der revidierten Elberfelder Bibel oder klicken Sie C für auf der Website der Lebenswert-Christus-Gemeinde. C. Die Mitglieder dieser Gemeinde haben gesagt, das ist unser Ding. Die Bibel ist unsere höchste Autorität in den meisten Fragen des Glaubens und einigen der Lebensführung. Nee, in allen Fragen der Lebensführung, also auch der Sexualität. Jetzt hat er hier einen Hopser gemacht. Und deswegen möchte ich euch 2 Punkte noch vorstellen, wie wir auch die Bibel anwenden können auf unser Sexualleben. Erstens, ich muss jetzt durchrasseln aus Zeitgründen. Wenn ihr den Epheserbrief aufschlagt, wenn ihr Kapitel 1 aufschlagt und dort die Verse 3 bis 14 lest, das ist ein Satz im Griechischen, dann wird euch dreimal auffallen, dass da drin steht, dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit geschaffen sind. Einmal hier unten und das dritte Mal habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Es ist, ach hier, Einmal hier in Vers 12 und einmal noch ganz am Ende. In einem Satz schreibt Paulus dreimal, dass unsere Mission ist, Gottes Herrlichkeit zu preisen. Das hat jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts mit dem Sexualleben zu tun. Das Wort Sex kommt in dem ganzen Vers nicht vor. Aber es ist unsere Berufung als Christ. Es ist unser Ding als Christ, Gott zu verherrlichen. Und ob wir essen oder schlafen, wir tun es für Gott. Und was wir essen, wir sagen es mit Danksagung. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre des Herrn. Warum machen wir in unserem Kopf eine Klammer auf und sagen, bis auf unser Sexleben, Klammer zu? Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und jetzt wird es nochmal richtig anstrengend. Jetzt nochmal einen Traubenzucker in die Nase stecken, damit der Kopf wach wird. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Warum? Damit wir ihn repräsentieren, damit wir ihn widerspiegeln sozusagen. Wir sollen die Ebenbildlichkeit, die Gott uns geschenkt hat, nutzen, um sein Wesen wieder zu spiegeln. Und als Jesus auf der Erde war, hat er das gemacht, was die Menschen seit Jahrtausenden nicht gemacht haben. Er hat es gemacht. Er hat das Wesen Gottes wieder gespiegelt und hat den Vater dadurch verherrlicht. Was hat Jesus am Kreuz gezeigt? Selbstlosigkeit, Liebe, Aufgabe, Hingabe zum Wohl des anderen. Am Kreuz sehen wir, wie Gott ist. Liebevoll, hingebungsvoll, aufopfernd. Wir sehen Jesus und wir sehen Gott, weil Jesus gelebt hat, wie Gott ist. Und du als Ehemann oder du als Ehefrau kannst auch Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, kannst deinen Charakter widerspiegeln, kannst Gott verherrlichen, indem du deine Sexualität primär selbstlos zur Freude deines Ehegatten einsetzt. Du bringst damit Liebe zum Ausdruck und bist vielleicht sogar zum Verzicht bereit und gibst dich ganz hin. Das sind genau die gleichen Vokabeln, wie ich sie gerade für den Herrn Jesus verwendet habe. Unser Leben soll, egal was wir tun, Gott verherrlichen. Und das heißt auf der Arbeit manchmal, dass ich so und so handeln muss. Das heißt in meiner Erziehung, dass ich so und so handeln muss. Und das heißt auch in meinem Ehebett, dass ich immer überlegen muss, wie kann ich den Charakter Gottes widerspiegeln, indem ich für den anderen etwas tue, indem ich ihn erfreue, indem ich mich aufgebe für ihn, indem ich verzichte auf persönliche Vorteile. Jesus hat so viel verzichtet, um uns einen Vorteil zu bewirken. Und das können wir widerspiegeln, auch in unserem Ehebett. Und jetzt wird's der letzte Punkt. Ich glaube, dass ihr auch im Ehebett, also im Geschlechtsverkehr oder im, das ist nicht nur der Geschlechtsverkehr, sondern in diesem ganzen Intimleben, das Evangelium anwenden könnt. Ich hatte vorhin gesagt, das wird ein bisschen kompliziert heute Abend. Ich glaube, ihr stimmt mir mittlerweile zu. Was bringt der Typ das Evangelium mit dem Ehebett in Verbindung? Ich will es mal erklären. Das christliche Ehepaar lässt das Evangelium bis ins Ehegemach gelten und wirken. Was ist denn das Evangelium? Der Mensch will einerseits geliebt werden, aber will ja eigentlich nicht in seinen Untiefen erkannt werden. Das ist das, was uns als Menschen oft ausmacht. Wir wollen nicht, dass die anderen wissen, wie es in uns aussieht. Wir halten das als Geheimnis zurück. Aber was sagt das Evangelium? Gott kennt uns 100%, er weiß alles über uns und trotzdem liebt er uns. Dieses Evangelium, an das wir glauben, bekehrt uns weg von einem selbstsüchtigen Ich-Bezug und bekehrt uns hinzugeben. Und deswegen kannst du in der christlichen Sexualität auch das Evangelium praktisch anwenden. Du sagst deinem Ehepartner, du musst dich vor mir nicht verstecken. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir dienen. Ich liebe dich, wie du bist. Und wir gehen miteinander im Bett nicht nach Gesetz um. In 1. Korinther 7 steht, aber du darfst nicht oder musst nicht. Und übrigens, mein Zeitplaner sagt, wir haben in diesem Monat erst zweimal, dabei war eigentlich dreimal verabredet. Wir handeln nicht nach Gesetz, weil Gott sich in seinem Evangelium entschieden hat, nicht nach Gesetz zu handeln, sondern Gnade und Barmherzigkeit zu praktizieren. Gott hatte Mitleid mit uns und wir dürfen auch im Ehebett Mitleid mit unserem Partner haben. Es könnte nämlich sehr gut sein, dass dein Partner einen dicken Rucksack mit sich rumschleppt. Aus den Jahren früher. Aus Dingen, die er selbst missgebaut hat. Aus Dingen, die man an ihm missgebaut hat. Also Beispiel sexueller Missbrauch. Und wir signalisieren hier, ich will mich dir öffnen. Ich will dir und deinen Nöten und deinen Bedürfnissen mich öffnen. Wer jetzt sagt, das ist mir alles zu kompliziert. Ich bin mit euch. Aber überlegt einfach, wenn unsere Aufgabe ist, Gott zu verherrlichen, wie kann ich das im Ehebett tun? Die Forderung ist nicht schwer zu verstehen. Die Herleitung war vielleicht ein bisschen kompliziert. Und das Zweite ist, wenn uns das Evangelium so viel Gutes bewiesen hat, warum wollen wir denn nicht diese Art Gottes, mit Menschen umzugehen, auch an unserem Ehepartner verwirklichen? Du brauchst dich, lieber Ehepartner, nicht vor mir zu verstecken. Wir sind vielleicht nicht gleich. Du darfst offen sein, was du magst und was du nicht magst. Und wenn du mir das erzählst oder signalisierst, dann wirst du von mir deswegen nicht ausgelacht oder ausgeschimpft oder verachtet. Du kannst mir gegenüber alles sagen und wissen, dass ich dich lieb habe. Ist das nicht das, was wir im Gebet machen, wenn wir zu Gott kommen? Dass wir ihm alles sagen können? Und du kannst als Ehepartner dich entscheiden, ich will mich meinem Ehepartner genauso gegenüber verhalten, wie sich Gott mir gegenüber verhält. Und dann bekommt das Evangelium plötzlich einen ganz lebensdurchdringenden Charakter. Dann ist das Evangelium nicht nur für den Wochenmarktstand oder sonntags vor an irgendeiner Straßenecke, wo man sagt, hallo, du brauchst Jesus. Dann ist das Evangelium Teil unseres Lebens geworden. Und dazu möchte ich einladen. Gott hat dem Menschen die Sexualität geschenkt und er freut sich, wenn seine Kinder dieses Geschenk auspacken und schöpfungsgerecht anwenden. Deshalb ist ein Gott, ich danke dir, beim oder während des Liebesaktes völlig in Ordnung. Also meine Frau haucht diese Worte ab und zu. Ja, danke. Im Akt. Weil Gott zuguckt, weil Gott dabei ist, weil Gott das gemacht hat. Er schaut nicht weg. Er schaut hin, freut sich, wenn wir auch in dieser Situation mit der Gabe richtig umgehen, Gottes Charakter widerspiegeln, seinen Umgang mit den Menschen spiegeln und damit klar machen, wer er eigentlich ist. Und ich lade euch ein, nachher den Abend zu Hause für das Gespräch zu nutzen. Redet über das, was ich gesagt habe, redet über das, was ich falsch gesagt habe. Korrigiert mich, liebe Ehemänner, bringt eure Frauen wieder in die richtige Spur. Aber redet über die Dinge, die vielleicht auch eine Hilfe sein können, noch mehr zu einem Team im Intimleben zu werden. Ihr bekommt von mir nachher noch einen Zettel. Da stehen ein paar Fragen drauf, die ihr mitnehmt. Ja, also wir haben ja heute hier keine Gesprächsrunde wie morgen. Und wenn ihr heute Abend noch Zeit habt, könnt ihr diese Fragen nehmen. Sie sind aber nur ein Steigbügel. Wenn ihr sagt, wir haben genug eigene Fragen, schmeißt den Zettel weg. Hat auch eine Rückseite, kann man dann benutzen für einen Einkaufszettel zum Beispiel. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, wenn man sich nicht so richtig wohlfühlt. Ihr habt dieses Wochenende gekauft für euch. Ihr wolltet in 2 Tage investieren für eure Ehe. Und vielleicht ist das heute Abend eine gute Gelegenheit, über bestimmte Punkte zu sprechen und euch gemeinsam weiterzuentwickeln als Team. Heute bete ich zum Abschluss, wenn es recht ist. Und morgen mache ich das so, dass ich nach dem Vortrag selbst bete und nach diesem 30 Minuten Nachbrenner haben wir dann jeweils Gebetsgemeinschaften für die, die dann beten möchten. Aber jetzt habt ihr sicherlich viel Lust aufs Essen und jetzt bete ich. Okay. Danke, Vater. Danke, dass du dir sowas ausgedacht hast und du es nicht irgendwie nur nachgeschoben hast, als ein Upgrade für die Menschen, sondern dass das von Anfang an so gedacht war, als du Adam und Eva geschaffen hast. Als du erst Adam geschaffen hast und ihn die ganzen Tiere hast benennen lassen und er beim Vorbeilaufen aller Tiere merkte, ich bin alleine. Ich brauche jemanden, damit ich komplett bin. Und dann hast du ihm die Eva geschaffen. und sie nackt zu ihm gebracht. Ich finde das einfach toll, Herr. Und danke dafür, dass du so den Menschen in seiner Geschlechtlichkeit geschaffen hast, dass du ihn als Mann und Frau geschaffen hast und gleichzeitig auch als dein Ebenbild. Und ich wünsche mir so sehr, dass die tollen Leute hier im Raum ein Stück weit von dieser Begeisterung übernehmen können, dass du für die Sexualität bist und dass sie die Sexualität auch benutzen können, um dich zu verherrlichen, dich zu preisen, um deine Charakterzüge zu erlernen, auszuüben und zu sehen, wie schön es ist, so zu handeln, wie Gott handelt. Herr Vater, ich bitte dich, dass du Mut dazu gibst, diesen größeren Blick auf das Sexuelle zu haben. Und da, wo Leute vielleicht Rucksäcke mit sich rumtragen, wo sie verletzt wurden, früher oder vielleicht auch in der laufenden Ehe schon, Herr, ich bitte dich, dass Heilung geschieht. Dass da, wo ich so das Blaue vom Himmel beschreibe und sie vielleicht eher graue Wolken gerade haben, da bitte ich dich, dass du die Wolken aufreißt und die Sonne hindurchbrechen lässt. Dass sie alle zu solchen Leuten werden, die Texte wie in Prediger und Hohelied stehen, schreiben können. Dass sie sich gegenseitig an ihrer Körperlichkeit erfreuen, sich gerne dem anderen hingeben und wirklich ganz viel Freude darin haben. Danke für die Idee der Gmünder Gemeinde, hier diese Ehewochenenden jährlich durchzuführen. Danke auch für heute Abend. Bitte segne du die Männer und Frauen heute bei ihrem Gespräch, beim Essen jetzt und später dann auch zu Hause. Verherrliche du dich. Amen.